SRF 2 Kultur.
Mitten im Pazifik liegt der Mini-Inselstaat Nauru. Dorthin lagert Australien seine Asylbewerber aus. In Flüchtlingslager, in Internierungslager, weit weg vom australischen Festland. Nun schlägt eine australische Krankenschwester Alarm. Die Verhältnisse auf Nauru glichen denen in einem Konzentrationslager. Ihre Beobachtung deckt sich mit einer eben veröffentlichten, vernichtenden Bilanz der UNO über die Verhältnisse in australischen Flüchtlingslagern. Christina Capretz hat mit Australien-Korrespondent Urs Welterlin darüber gesprochen.
Konzentrationslager, ein heftiger Begriff. Urs Welterlin, was führt die Krankenschwester zu diesem Urteil?
Ja, sie war dort und sie hat dort gearbeitet, sie hat sich um diese Leute gekümmert, sie hat mit eigenen Augen gesehen, wie die Menschen dort leben. Es sind katastrophale Zustände, ungenügende Unterkünfte. Sehr oft müssen die Menschen dort in der prallen Sonne ausharren, haben kaum Möglichkeit, wir sprechen da ja schließlich über eine Insel mitten im Pazifik, haben kaum Möglichkeit, sich in Schutz zu bringen. Das Essen scheint auch sehr, sehr ungenügend zu sein. Aber das Allerschlimmste ist natürlich, dass die Leute nicht wissen, was mit ihnen weiter geschehen wird. Also klar, die Menschen werden dort nicht physisch umgebracht, wie das leider in einem Konzentrationslager der Fall war. Doch ihre Seele, ihr Geist, die werden gefoltert. Selbstmordversuche, Selbstverstümmelungen sind an der Tagesordnung. Doch das ist ja eigentlich leider genau der Sinn der Sache. Diese Lager sollen eine Abschreckung sein für potenzielle Flüchtlinge, die übers Meer von Indonesien aus nach Australien kommen wollen.
Was sind das für Leute, die da nach Australien kommen wollen? Übers Meer von Indonesien?
In erster Linie sind es Menschen aus Afghanistan, die von den Taliban fliehen, aber auch Leute aus dem Irak und Iran, in letzter Zeit auch aus Sri Lanka.
Sie haben gesagt, eben diese Zustände im Lager sind auch gewollt, die sollen die Leute abschrecken. Funktioniert das denn? Kommen jetzt in letzter Zeit weniger Leute dahin?
Nein, diese Strategie funktioniert eindeutig nicht. Im letzten Jahr kam eine Rekordzahl von etwa 17.000 Menschen auf diese Weise nach Australien. In diesem Jahr sind es schon über 1.000 Menschen, die vor Verfolgung und Tod fliehen. Solche Menschen kann man nicht mit brutalen Zuständen abschrecken, weil sie in den meisten Fällen schlichtweg keine andere Wahl haben, als zu fliehen. Wir dürfen nicht vergessen, fast 100% dieser Asylsuchenden werden schließlich von Australien als echte Flüchtlinge anerkannt. Das sind also nicht Leute, die nach Australien in die Ferien kommen wollen.
Jetzt sind in Australien ja derzeit die Sozialdemokraten an der Macht. Von denen würde man ja eine andere, nicht so eine harte Asylpolitik erwarten.
Ja, das würde man erwarten, aber dem ist überhaupt nicht so. Die sozialdemokratische Regierung unter Premierministerin Julia Gillard hat die Asylpolitik sehr verschärft. Man muss sehen, dass die beiden Seiten der australischen Politik in den letzten Jahren immer mehr nach rechts gegangen sind. Sie wollten härter sein als die Gegnerschaft. Die konservative Opposition unter ihrem Führer Tony Abbott, die geht noch weiter. Die wollen im Fall eines Wahlsieges im September die Flüchtlingsboote einfach wieder nach Indonesien zurückschleppen. Das ist nicht nur gemäß UNO-Menschenrechtskonvention illegal, es ist auch extrem gefährlich. Die meisten dieser Fischerboote sind kaum seetüchtig. Tausende von Menschen, Frauen und Kinder unter ihnen, sind in den letzten Jahren auf der Überfahrt ertrunken, weil ihre Boote untergegangen sind.
Wie reagiert denn die australische Öffentlichkeit, wie reagiert die australische Bevölkerung auf diese Zustände und auf diese Pläne?
Größtenteils muss man sagen, mit Zustimmung, obwohl diese Flüchtlingspolitik pro Jahr über 1 Milliarde Franken kostet, also enorm teuer ist, und obwohl bekannt ist, dass Asylsuchende regelmäßig sterben, und auch obwohl man weiß, dass die Menschen in den Lagern Grausames durchmachen, das Volk steht hinter dieser Politik. Das hat mehrere Gründe. Zum einen hat Australien traditionell eine Furcht, aus Norden, also aus Asien, überrannt zu werden von diesen gelben Horden. Dazu kommt der notorische Rassismus. Bei den meisten Bootsflüchtlingen handelt es sich wegen der Herkunft natürlich um Muslime. Der dritte und meiner Meinung nach wichtigste Grund liegt im Versagen der Medien. Die meisten Journalisten hinterfragen die Politiker nicht, wenn sie negativ über Asylsuchende sprechen, wenn sie aus der Luft gegriffene Zahlen zirkulieren und schamlos an die Fremdenfeindlichkeit der Australierinnen und Australier appellieren.
Jetzt hat aber Australien ja durchaus eine andere Geschichte. Es war ja einst schon ein großzügiges Aufnahmeland für Flüchtlinge.
Ja, da haben Sie absolut recht. Das moderne Australien wurde sozusagen von Flüchtlingen gebaut. Nach dem Zweiten Weltkrieg kamen Holocaust-Überlebende, später nahm Australien Tausende von Bootsflüchtlingen aus Vietnam auf. Sie alle trugen dazu bei, dass Australien heute eines der wohlhabendsten Länder der Welt ist. Sie richteten wichtige Infrastruktur, bauten Unternehmen auf, stellten Australier ein, schafften Tausende von Arbeitsplätzen. So ist es besonders traurig und auch interessant natürlich, dass gerade unter ehemaligen Flüchtlingen die Ablehnung von neuen Asylsuchenden groß ist. Mir kommt es manchmal vor, als ob diese Leute sagen würden, ja, ihr habt mich reingelassen ins Land, besten Dank dafür, jetzt macht aber bitte hinter mir die Türe zu.
Jugendliche sitzen stundenlang vor der Glotze, hängen am Bahnhof herum oder verbringen ihre Freizeit mit Shopping im Einkaufszentrum. Dieses Bild der Konsumgesellschaft hat sich eingeprägt. Die Solothurner Jugendförderung will etwas dagegen tun, und zwar ausgerechnet mit einem Nähatelier. Handarbeit in einem generationenübergreifenden Projekt. Funktioniert das? Gestern Abend war Premiere. Maurice Velati war dabei.
Die 13-jährige Vanessa zieht einen Kistenbezug aus Kunstfell durch die Nähmaschine. Ihre Schulkollegin Anja studiert derweil Schnittmuster für eine Sommerbluse. Daneben sitzt die 66-jährige Ruth. Sie hat eine Handarbeit von zu Hause mitgenommen. Ort des Geschehens ist das Büro der Jugendförderung in der Solothurner Vorstadt. An diesem Abend umfunktioniert in ein kleines, gemütliches Nähatelier. Teenagerin Vanessa ist dem Aufruf der Jugendförderung gerne gefolgt, aus ganz praktischen Gründen.
Die Käse stellen Stoff zur Verfügung, man kann hier gratis kommen. Das ist natürlich total grosszügig und das findest du eigentlich nie anders.
Das Interesse der Jugendlichen am Solothurner Nähatelier hält sich trotzdem in Grenzen bei dieser ersten Ausgabe. Nur eine Handvoll Teenager ist erschienen. Projektleiterin Anna Walti ist nicht überrascht. Nähen sei in dieser Altersklasse kein populäres Hobby.
Ich glaube dort irgendwie, dass vor allem ist aus dem gar nicht wissen, was das eigentlich genau ist. Eben, es ist einfach klar, das macht meine Mutter daheim und ich doch nicht. Und eben bist du ja auch noch froh, wenn du nicht musst selber gemachte Kleider anlegen, sondern wegen dem H&M den neuen Pulli kannst holen. So.
Anna Walti trägt selber gemachte Kleider. Sie hat schon früher ein ähnliches Projekt in der Region Basel geleitet. Mit Erfolg, wie sie sagt. Für Anna Walti ist Handarbeit mehr als nur Zeitvertreib. Es geht ihr um Nachhaltigkeit. Wer selber nähe, der kenne den großen Aufwand hinter einem Kleidungsstück. Der flicke vielleicht ein Loch, bevor er seinen Pullover in den Müll schmeiße, sagt sie. Daneben will Anna Walti aber eben auch Generationen verbinden. Sie selber hat das Nähen von ihrer Mutter gelernt und ihr Nähatelier für Jugendliche wird nun auch von der Solothurner Pro Senectute unterstützt.
Einerseits finde ich es generell eine gute Sache, weil das doch in unserem Gesellschaftsbild auch immer ein bisschen Problematik ist, so im Sinn von, die Alten machen nur das, die Jungen sind immer zu laut oder wie auch immer, dass sich da eigentlich auch ein Austausch geben kann. Plus eben, weil das vielleicht viel Ältere schon besser können nähen, ist es natürlich auch interessant, dass sie den Jugendlichen etwas lernen können.
Genau das macht Seniorin Ruth an diesem Abend. Wenn sich ein Faden in der Nähmaschine verfängt, dann eilt Ruth den Jugendlichen zu Hilfe.
Mir dunkt's. Viele Jungen wären eigentlich noch motiviert, wenn sie mal die Anleitung hätten oder auch eben den Impuls geben, hey, komm, probier's doch. Und ich habe das vielfach mit jungen Frauen schon erlebt, dass sie das gesehen haben. Ah, mal, das ist ja gar nicht so kompliziert und das macht Spass, oder?
Der Funke an diesem Abend ist gesprungen. Die Mädchen und Ruth verstehen sich ausgezeichnet. Es wird viel gelacht. Ganz nebenbei entsteht so der gewünschte Gedankenaustausch. Zum Beispiel, wenn die 13-jährige Anja von ihren Fernsehgewohnheiten erzählt.
Ich würde gerne etwas selber machen, aber manchmal bin ich halt auch vor dem Fernseher am Abend.
Das ist super vor dem Fernseher. Jetzt kannst du alles, was du von Hause machen musst, kannst du daheim vor dem Fernseher machen. Das mache ich auch so.
Ja,
da hilft
ja.
Miteinander nähen und miteinander sprechen. Die Idee des Solothurner Nähateliers funktioniert offenbar. Vielleicht gerade auch deshalb, weil es bisher nur in einem sehr kleinen, intimen Rahmen stattfindet.
Trouble, das ist auch das Stichwort zu unserem nächsten Thema. Seit der Ausstrahlung einer ARD-Reportage über die Arbeitsbedingungen bei Amazon ist der Aufschrei groß. Eine Anti-Amazon-Online-Petition wurde bereits über 30.000 Mal unterschrieben. Außerdem haben zwei deutsche Kleinverlage die Zusammenarbeit mit dem Branchenriesen gekündigt. Und die Schweizer Verlage? David Vogel hat nachgefragt.
In diesem Jahr feiert der kleine, aber feine Dörlemann Verlag aus Zürich sein 10-jähriges Bestehen. Die Stimmung in diesem Jubiläumsjahr könnte allerdings besser sein. Der Grund? Amazon. Die Verlagsgründerin Sabine Dörlemann.
Viele Bücher werden eben halt von Schweizer Leserinnen und Lesern im Internet direkt bei Amazon bestellt. Das heißt, unsere Buchverkäufe brechen in der Schweiz eigentlich ein, weil viele Schweizer bei Amazon Deutschland bestellen.
Und das bedeutet für den Dörlemann Verlag konkret, dass er pro verkauftes Buch weniger verdient. Amazon, die klare Nummer 1 im Online-Buchhandel mit einem Gesamtumsatz von fast 50 Milliarden US-Dollar, drückt massiv auf die Margen. Das ist nicht neu, aber durch den ARD-Bericht über den zweifelhaften Umgang des Unternehmens mit seinen Leiharbeitern erhält das Amazon-Geschäftsmodell eine neue Brisanz. Auch der Verleger des Zürcher Unionsverlags, Lucien Leites, hat den Fernsehbericht gesehen. Überrascht war er keineswegs.
Man muss sagen, dass Amazon genauso hart und grausam wie mit den Leiharbeitern ist sie beim Einkauf, wenn es um die Konditionen der teilnehmenden Verlage geht. Amazon hat ist als größter Kunde auch praktisch die höchsten Rabatte, die man überhaupt an Buchhandlungen gibt oder vergeben darf. Und da wird hart gepokert, da muss man handeln und feilschen.
Im Gegensatz zum kleinen Unionsverlag konnte die Schweizer Nummer 1, der Diogenes Verlag, einiges für sich rausholen. Zumindest wird darüber in der Branche offen gemunkelt. Diogenes selber wollte sich gegenüber SRF 2 Kultur allerdings nicht dazu äußern. Mindestens zwei deutsche Kleinverlage haben aber genug und kündigten ihre Zusammenarbeit mit Amazon. Die von uns angefragten Schweizer Verlage Dörlemann und Unionsverlag lehnen einen solchen Boykott hingegen ab. Der Grund liegt auf der Hand. Amazon ist zum wichtigsten Abnehmer geworden, auch bei den Kleinen. Branchenkenner schätzen, dass Amazon bis zu 15% des gesamten Buchhandelsumsatzes abdeckt. Die Zürcher Kleinverlegerin Sabine Dörlemann steckt also im Dilemma. Sie hat einen Kompromiss gefunden, in dem sie nicht direkt mit dem Branchenriesen Geschäfte macht.
Unsere Bücher werden bei Amazon verkauft, allerdings haben wir keine direkten Geschäftsbeziehungen zu Amazon, sondern Amazon bezieht unsere Bücher über den Zwischenbuchhandel und wir beliefern den Zwischenbuchhandel, können diesem Zwischenbuchhandel aber schlecht vorschreiben oder eigentlich nicht vorschreiben, welche Kunden er beliefern darf und welche nicht.
Im Gegensatz zu den Verlagen hat der Kunde Alternativen beim Einkaufen im Internet, vor allem wenn es sich nicht um seltene oder vergriffene Bücher handelt. Da habe Amazon weiterhin einen technologischen Vorsprung auf seine Mitkonkurrenten, meint Unionsverleger Lucien Leites.
Herausforderung für jeden heute, der übers Internet anbietet, dass er schnell, dass er präzise ist. Gleich, ob ein Buch neu oder gebraucht ist, wenn es vergriffen ist, möchte es halt auch antiquarisch haben können. Und all das erfüllt Amazon und das ist schon eine logistische Meisterleistung, die ich bei aller Skepsis und allem Widerwillen auch mit Respekt sehe.
Letztlich müsse der Buchkunde entscheiden, ob er sich von Amazon bequem beliefern lassen möchte, betonte Lucien Leites weiter. Ihm fällt auf, dass vielen Käufern nicht bewusst sei, wie knallhart das Geschäftsmodell von Amazon ist. Ein Beispiel.
Der Kunde sollte sich bewusst sein, dass die Titel, die ihm mit Bild präsentiert werden, die ihm vorgeschlagen werden als besondere Empfehlungen von Amazon, dass diese Plätze von den Verlagen gekauft und auch teuer gekauft werden. Und das ist gekaufter Platz.
Also keine wirkliche Empfehlung wie beim Buchhändler um die Ecke.
Birthday, so heißt auch ein Theaterabend, der heute im Fabriktheater Zürich zur Uraufführung kommt. Aber mit Soul und Jazz hat er, glaube ich, weniger zu tun. Hinter der Produktion steckt der Schweizer Theatermacher Andreas Liebmann. Er ist Schauspieler, Performer, Regisseur und auch Theatertextautor. Birthday mit Ausrufezeichen nennt er die neueste Produktion, die er gemeinsam mit seiner Bühnenpartnerin Johanna Berkenhoff spielt. Wird dann nun im Theater die große Geburtstagsparty gefeiert, wollte ich von Andreas Liebmann wissen.
Ich würde sagen, es handelt sich eher um diesen Wunsch, so eine Geburtstagsfeier zu feiern oder auch das Leben als so eine Geburtstagsfeier zu sehen. Ich würde sagen, der Tenor des Stückes, es geht eigentlich dann eher um den Tod oder um die Unmöglichkeit, dauernd zu feiern, dauernd sein Reich aufrechtzuerhalten, dauernd alles im Griff zu haben. Und das Ganze basiert eigentlich auf einer Geburtstagsfeier, die ich mal in echt erlebt habe, nämlich den 70. Geburtstag eines Hirnforschers, den ich sehr gut kannte und der Parkinson krank war und den ich eigentlich eine Art in seinem letzten Jahr sehr, sehr oft gesehen habe und mit ihm gesprochen habe. Und bei dieser Feier hat er halt versucht, noch einmal so richtig aufzufahren und viele Leute eingeladen, 200 und so weiter. Und da kamen halt dann 50 und es war halt nicht so glamourös wie gedacht.
Da ist jemand, der denkt, ich muss noch mal mein ganzes Leben in einem Fest zusammenfassen und da noch mal das pralle Leben feiern.
Genau, genau.
Und das ist ein 70-jähriger Mann. Sie sind ein junger Theaterschaffender. Was fasziniert Sie an dieser Figur?
Es gibt eine andere Figur, die auch noch wichtig ist für diesen Abend, nämlich mein Großvater. Und ich glaube, also das ist wie so eine Spiegelung. Mein Großvater war selber auch so ein großer Behauptungskünstler. Und dieser Hirnforscher war das auch. So zwei Leute, die eigentlich so ihr Leben als große Behauptung aufgestellt haben und auch durchgezogen haben, viel erzählen konnten über die Welt, wie sie sie sehen. Und mich interessiert eigentlich der Moment, wo das nicht mehr funktioniert, wo auch diese Einzelleistung irgendwann einfach scheitern muss. So. Und für mich ist es auch so ein bisschen ein sterbendes Männerbild, dass ein Mann alles weiß oder alles im Griff hat, über alles etwas erzählen kann.
Als Theaterschaffender ist man ja auch ein Behauptungskünstler.
Absolut.
Wie setzen Sie denn das jetzt um? Hängen Sie sich einen Bart um und sind dann der Alte und dann schlüpfen Sie wieder in eine jüngere Rolle oder wie geht das?
Nein, genau das ist eigentlich der Punkt der Auseinandersetzung. Also natürlich muss ich, um so etwas zu erzählen, selber auf die Bühne gehen, sonst geht's nicht. Das heißt, ich habe Aspekte von diesen Leuten und ich versuche mich aber im Laufe des Abends überflüssig zu machen. Es geht aber nur, wenn ich am Anfang den Hauptraum für mich beanspruche.
Also das heißt, die Hauptfigur schwindet immer mehr. Sie haben vorhin gesagt, ja, diese Art männliches Selbstbild wird langsam überflüssig. Tritt dann etwas an die Stelle?
Vielleicht ein anderer Gedanke, was Gemeinsamkeit sein könnte. Vielleicht etwas Fragileres oder etwas, was die eigene Fragilität nicht verstecken will. Ich glaube, in die Richtung könnte es gehen.
Und diese Theaterproduktion Birthday bewegt sich so zwischen Dokumentation und Fiktion. Das heißt, Sie verwenden immer wieder auch Dokumente, die tatsächlich auf das reale Vorbild verweisen?
Ja, ich habe mit diesem Herrn sehr viele Gespräche geführt, die ich aufgenommen habe. Und mein Großvater war in den 70er Jahren in einem Krankenhaus in Afrika als Arzt und hat ein Tagebuch geführt. Und ich verwende Ausschnitte aus seinem Tagebuch und Ausschnitte aus diesen Gesprächen, die allerdings zu Textmaterial verarbeitet werden, die ich dann spreche.
Und ist das Ganze eine tragische Geschichte? Es wirkt ja jetzt so eben als Decrescendo auf den Tod hin. Ist es eine Tragödie, die Sie inszenieren?
Nein, das ist keine Tragödie. Aber es hat, also ich finde, es hat was Groteskes, es hat natürlich etwas Trauriges, aber es geht natürlich auch ums Feiern und das ist eigentlich ein wichtiger Begriff, Feiern, weil ich glaube, man kann nur richtig feiern, wenn man akzeptiert, dass man sterblich ist. Erst dann ist auch die Feier eine richtige Feier. Eine Feier, die nicht vergehen kann, eine Feier, die nicht zerfallen kann, die kann man nicht feiern. Und deswegen würde ich auch sagen, der Abend ist durchaus fröhlich. Aber angesichts der Sterblichkeit.
Der Theaterschaffende Andreas Liebmann über seine neue Produktion Birthday. Ausrufezeichen. Sie hat heute im Fabriktheater Zürich Premiere. Weitere Vorstellungen gibt es bis zum 1. März.
Cornel Dora wird neuer Leiter der Stiftsbibliothek St. Gallen, einer der ältesten Coaster-Bibliotheken der Welt. Der 50-Jährige wurde auf den 1. November 2013 zum Nachfolger von Ernst Tremp gewählt, der in Pension geht. Der St. Galler Historiker und Anglist Cornel Dora leitet seit 2001 die Kantonsbibliothek Vadiana. Zuvor war er bereits 5 Jahre an der Stiftsbibliothek St. Gallen als stellvertretender Stiftsbibliothekar. Gegenüber SRF erzählt er, welche Fragen ihn als künftiger Stiftsbibliotheksleiter umtreiben.
Welche Art Medien kauft man heute ein? Wie wird das koordiniert mit anderen Bibliotheken? Also ich denke, wir sollten die Aufgabenteilung mit der Kantonsbibliothek weiterentwickeln oder auch mit der Unibibliothek. Wir sollten uns überlegen, wie stark wir in den ganzen Bereich der elektronischen Medien einsteigen wollen. Also solche Fragen sind zu stellen.
Sagt Cornel Dora. Die Jury des Swiss Photo Award hat heute die diesjährigen Preisträger bekannt gegeben. Der Swiss Photo Award wird in insgesamt 7 Kategorien vergeben, darunter Architektur, Werbung, Mode oder Kunst. Neu gibt es dieses Jahr eine Kategorie Reportage. Die Preisträger erhalten je 5.000 Franken. Nicht mehr vergeben wird dagegen der Hauptpreis in der Höhe von 15.000 Franken. Aus den 7 Kategorien einen Hauptgewinner zu küren, das sei wie Äpfel mit Birnen vergleichen. Noch nie sei der Hauptpreis an Arbeiten der Kategorien Architektur, Mode oder Werbungen gegangen, denn da ist man künstlerisch eingeschränkter, begründet der Organisator Romano Zerbini. Die diesjährigen Gewinner des Swiss Photo Award werden ab dem 16. Mai im EWZ Unterwerk Sellnau in Zürich zu sehen sein. Ausstellungen zum Thema Nacktheit in der Kunst haben sich bisher vorrangig mit der Frau beschäftigt. Eine Ausstellung in Wien, die sich mit nackten Männern in der Kunst beschäftigt, mausert sich nun gerade zum Kassenschlager. Die Ausstellung mit dem Titel «Nackte Männer» im Leopold-Museum hat seit ihrer Eröffnung im letzten Oktober schon fast 190.000 Besucherinnen und Besucher angelockt. Nun wird die Ausstellung verlängert. Und heute gab der Direktor des Museums auch bekannt, dass das Musée d'Orsay in Paris die Ausstellung übernehmen wird. Die Ausstellung spannt mit rund 300 Werken einen Bogen über 200 Jahre männlicher Akte in der Kunst, von der Epoche der Aufklärung bis zur Gegenwartskunst. Eine aufsehenerregende Aktion bot das Museum übrigens am vergangenen Montagabend. 300 Besucherinnen und Besucher betrachteten die Ausstellung so, wie Gott sie schuf, also nackt.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.